Herzlich willkommen, da sind wir wieder, Teil 2 von unserem Ski-Podcast mit dem Raphael Fiedenfässler. Auch wir haben den zweiten Lauf jetzt hinter uns. Skier so erfolgreich wie Marc Odermatt. Was war es nach dem ersten Lauf? 11. 12.
11.
11.
Und erst wurde unglaublich wieder, also das Rennen und die Dynamik. Wir haben jetzt das Rennen auch müssen schauen. Wir sind jetzt schier eine Woche im Brücklin gewesen, haben uns nicht bewegt, haben jetzt nur
gewartet, bis die zwei Folgen
kommen. Ja, genau, dass wir sich nach einer Woche dürfen so ausstrahlen. Und ich hoffe, wir können die Dynamik und den Schwung mitnehmen, und uns der Marc Odermatt gezeigt hat und steigen gerade ein mit unserem Gast. Und da gibt es ein Datum, 14.02.2004, Maribor. Was habt ihr an diesem Tag gemacht?
2004.
Am 14.02.2004.
Habt ihr eine Freundin gehabt?
Nein, ah, es war Valentinstag, oder?
Ja.
Nimm mich mal an, am 14. Februar. Mhm. 2004, wow, bin ich wahrscheinlich in der Oberstufe gewesen. Bin ich in der Oberstufe gewesen? Wie viel kommt man in die Oberstufe? Wer bist du in die Oberstufe?
Hast du überhaupt die Oberstufe gemacht?
Ja, die habe ich noch geschafft.
Nein, also einer an dem Tisch, egal was wir gemacht haben, Omar, egal was du gemacht hast an dem Tag, jemand an dem Tag hat einen geileren Tag noch gehabt.
Ja, definitiv. Nicht nur ich, aber im Gebäude. Ja.
Genau. Raffi, darf ich dich schnell bitten? Das war dein Tag.
Im Skisport für mich natürlich, ja.
Genau.
Nachtslalom Junioren-WM in Maribor, Slowenien. Dort bin ich mit einer Schülerin, die mir in die Schule gegangen ist, dann im Skigymnasium in Stams, bin ich am Lift rauf, das weiss ich noch. Und wir haben, das war das letzte Herren-Event. Dann war die WM durch für die Herren. Die Frauen haben am Tag später danach auch einen Nachtslalom gehabt. Und dann sind wir rauf und dann hat sie irgendwie so, also hat sie gesagt, und wie fühlst du dich und wie geht's und so. Und irgendwie so, ist heute Tag X. Das weiss ich, das ist mir geblieben. Ich habe gesagt, ja, werden wir es sehen, ob es heute Tag X ist. Und das war sicher für mich in der Juniorenzeit, definitiv.
Offensichtlich Tag X geworden dann.
Genau.
Du bist ja drei nach dem ersten Lauf.
Richtig.
Magst du dich erinnern, wie viel Rückstand du gehabt hast auf eine Führende?
Auf eine Führende? Drei Zettel? So etwas. Auf eine Führende. Ich hatte viel Vorsprung auf eine Vierte. Und das hat gleichzeitig bedeutet, dass wenn ich dritt werde, dass ich ins nächste Kader komme, ins BK. Und das war das Hauptziel von dieser Saison. Und darum war für mich klar, gewesen, hey, sauberer Lauf technisch. Dann bringst du dich ab und dann bist du sicher dritt. Und das ist super, dann bist du ein B-Kader. Das war eigentlich mein Fokus gewesen. Und was noch so ein bisschen mitgeschwungen hat, oder eben niemand mehr von den Schweizer ist mitgeschwungen im Zweiten, nur noch ich. Also die anderen fünf sind alle rausgefallen. Es waren auch ein paar Namen, die noch brilliert haben im Weltcup. Sandro Villetta zum Beispiel, Patrick Küng, Sturm als Lalom stark gewesen. Mein Bruder ist auch rausgefallen. Markus Vogel ist auch noch Weltcup gefahren. Und ich war der Einzige noch am Start von den Schweizer. Und ja, offensichtlich hat das dann funktioniert mit einem sauberen Lauf, der jetzt nicht im letzten Risiko war.
Die ganze WM war ja dort nicht so erfolgreich bis dort für die Schweiz, oder?
Nein, gar nicht. Also allgemein haben wir ja Mühe gehabt in dieser Zeit. Das war ja auch Bormio. Es hat mal einen spannenden Zischungsclub gegeben, der so alles auseinandergenommen hat, was im Schweizer Skisport schlecht läuft. Im Jahr darauf Bormio WM 2005. Ja. Dort ist nicht unbedingt die Rose gelaufen für die Schweizer Skifahrer. Und wir hatten keine Medaille gehabt. Wir hatten den vierten Rang von Patrick Küng im Riesen. Und normal hat es immer einen Champis gegeben, wenn jemand das Podest hatte. Und der hätte dann dürfen auch als vierter einen Champis aufmachen.
Darf ich noch schnell eine Klammer aufmachen? Du hast das Bormio jetzt gerade angesprochen. Kannst du noch so ein bisschen zusammenfassen, was dort dann alles schief gelaufen ist, sozusagen?
Oh, schief gelaufen. Wir haben einfach durch...
Das war die schlechteste WM von der Schweizer.
Ja,
Ski-Nation.
Also ist jetzt,
AWM oder Elite-WM?
Genau, Elite-WM, ein Jahr später war schon die gewesen. Aber es ist damals einfach, wir haben nicht so dicht gehabt. Wir haben zum Beispiel im Slalom haben wir ganze drei Startplätze gehabt im Weltcup, außer bei den Heimrennen immer sechs. Und es haben nur drei Slalomfahrer dürfen, in Kitzbühel an Start und die anderen Rennen. Das ist, meine, heutzutage haben wir glaube sieben oder acht. Es war extrem schwierig, auch ein Weltcup-Rennen zu fahren als Junge, weil die meistens die ersten zwei der Zubrick und Timbot sind nicht mehr gesetzt gewesen. Da hat es geheißen, der dritte Platz gehört jetzt mal auch einem, der jetzt zwei, drei Jahre müssen warten und ich durfte aber gleich in diesem Jahr auch viermal starten, weil ich einfach wirklich schneller war als die meisten.
Ich will gleich noch ganz kurz auf den Tag zurückgehen. Gerade zwei Läufe, jetzt nach dem ersten Lauf schon ein gutes Resultat. Du bist in Lauerstellung auf einen Sieg und du sagst auch, du musst eigentlich den Dritten verteidigen, das war eigentlich das Ziel gewesen. Dann bist du eigentlich schon fix im Kader,
B-Kader,
genau, dann gewesen. Jetzt, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, da kommt der 10., da kommt der 9., da kommt der 8., du wartest oben. Was gehen einem für Gedanken durch den Kopf in dem Moment? Oder wie tust du dich auch noch vorbereiten?
Ja, also in erster Linie gehst du ich bin jemand, der Lauf relativ viel durchgegangen ist, der auch sehr genau hat können aufzeichnen, wahrscheinlich auf 2-3 Tore Unterschied. Andere schauen die Läufe nicht so genau an. Bodie Miller zum Beispiel, der ist ein Wengen mal an mir vorbeigeruscht und im ersten Weltcuprennen. Dann habe ich gedacht, wie wird sich der Slalom merken, Wengen? Der hat so viele Übergänge, Arnadel, Vertikale. Und die einen merken sich nur gerade den Richtungswechsel. Aber der Lauf ist im Kopf, du wärmst dich auf. Dann zumal hat es keine Smartphones gegeben in dem Sinn. Also das ist schon mal weggefallen. Heutzutage können sie auch die Läufe zum Teil mitschauen am Start, oder? Das hast du nicht mehr. Und du wärmst dich auf. Bist du da oben? Wartest eigentlich? Also wartest, ja, und du hast dein Prozedere, wo du genau weißt, wenn ich als Dritter komme nach dem ersten Lauf, die ersten 30 werden gekehrt, dann muss ich bei der und diesen Nummern langsam starten und habe ich noch eine Viertelstunde, so dass du nicht oben zu lange rumstehst. Das ist meistens nicht so gut. Und zwischendrin, meine Mutter hatte ein Zimmer, gerade im Zielraum, hatte ein Hotel gehabt, und dann bin ich, weiss noch, bin dort ins Zimmer und ein bisschen, ja, ich war dort allein im Zimmer und ein bisschen beruhigt. Ich war nicht ein Typ, der recht nervös war. Sondern das, ja, ich auch dann wirklich nicht irgendwie das Gefühl gehabt, ich gewinne jetzt das Rennen. Das war wie nicht in meinem Fokus gewesen, sondern hey, dritter Rang, ist vorher geil, BK. Dass ich habe eh schon ein bisschen weitergedacht. Für mich war das wichtig. Mhm. Gewesen, oder?
Und dort, aber du hast gesagt, früher hast du Möglichkeiten nicht so gehabt. Wenn du Möglichkeiten gehabt hättest, hättest du dann die anderen dann angeschaut, wie sie fahren? Also quasi, oh nein, der ist jetzt sehr gut gefahren. Vieri, jetzt muss ich noch ein bisschen mehr Gas geben. Oder sagst, hey, look, egal was passiert, ich mache mein Ding. Ich weiss, ich habe Fähigkeiten, dass ich abkommen und gut sein kann. Oder ich kann das noch toppen. So ein bisschen Vertrauen auf die eigenen Stärken. Oder tut man dann schauen, oh, wie sind die anderen gefahren?
Oder hat es Schwierigkeiten drin oder so?
Ja, genau. Also da muss man ein bisschen unterscheiden, oder Abfahrt super entschieden. Da hast du wirklich Stellen, wo zum Teil dann die Linie noch ein korrigiert wird. Slalom riesen, gerade im Slalom weniger. Oder? Da hast du die Lauf im Kopf. Manchmal gibt es ein Loch, bist du nicht so hart, es gibt so Löcher, wo man dann raufgefunkt wird. Also das hast du immer, der Physio hat den Funk am Start. Und dann, bevor 5 Nummern vor dir ankommst oder 10, funkt es nochmal rauf. Hey, das Tor dort. Aber manchmal wissen es auch Trainer, hey, bei dem sagt man gescheiter nichts, weil das bringt dann nur mehr draus. Und ich kann auch nicht mich jetzt, ich hätte wahrscheinlich nicht zugeschaut. Ich bin nicht unbedingt am Start geschaut in die ersten Tore, weil das hat manchmal schon noch so ein bisschen Eindruck gegeben. Ich fand, oh, der haut jetzt, drückt jetzt gerade ein bisschen runter. Und das habe ich nicht unbedingt gesehen. Da hast du den Markus Vogel ernannt. Ihn hast du zum Beispiel im Stock können rausbringen, wenn er schwelle. Also so ein bisschen
Psychospiele.
Ja, Psychospiele. Mhm. Genau, und dem kannst du natürlich auch bewusst auf den Weg gehen.
Macht man Psychospiele bewusst? Oder macht man das heute noch? Hat man das damals oder zu deiner Zeit bewusst gemacht?
Ja, ich nehme auch, dass es heute noch gibt. Oder einfach sonst mit gewissen Übungen, wo du dich vielleicht präsentierst. Also es ist etwa wie die Tierwelt, wenn sie die Federn aufmachen, da kann man schon ein bisschen Eindruck schinden. Und ich weiss man schon, man meint, da kann man noch irgendetwas erzählen. Also ich hatte da schon ein paar Erlebnisse gehabt, auch mit dem Silvan Zubricken in den Sessien im Weltcup-Finale. Es gibt so Leute, die haben das bewusst gemacht. Es war ihre Taktik, ja, es haben wir hingestellt, aber es war nie irgendwie jetzt unfair oder so, das nicht.
Es ist ein bisschen Trash-Talk-mässig auch.
Ja.
Das gibt es ja in jedem Sport.
Also ja, in vielen, genau. Sportarten. Also ich denke, so. Im Fußball ist es viel schlimmer, da gehörst du ein ganz anderes Zeug, oder was auf dem Platz zum Teil gesagt wird, dem gegenüber.
Teamsport allgemein.
Also das ist vom Skifahren ist das nicht. Das ist,
ich habe noch eine Frage von Amerika, von Leuten, die sehr wenig dann Skifahren schauen. Ich kann mal mit ihnen mal diskutiert hatte, weil meine sind ja mit der Köhler Schifferin ja eigentlich auch eine Goat-Fahrerin.
Ja, definitiv.
Vorher hatten sie Lindsay Vonn gehabt und jetzt unglaublich, Bodie Miller haben wir vorher gesagt gehabt. Es hat sich so herzlich wenig für Skifahren dort begeistert. Ich hatte dann gleich Diskussionen gehabt und die haben dann mich mal gefragt, du hast vorhin gesagt, du gehst die Strecke vor dem nur mal geistig durch, du denkst noch mal, hey, die und die Stelle. Und das ist jetzt eine banale Frage, aber ich finde es interessant, darum stelle ich die jetzt. Wie weißt du, wo es überhaupt durchgeht? Also sprich, meine, du fährst ja die jeden Winter ein paar Mal, hat man da auch, wenn man jetzt zuerst mal kommt, eine Art mit Bildern oder irgendwie so Simulatoren heutzutage vielleicht, wo du kannst sagen, hey, schau, so und so, dass du die auseinander nimmst? Oder ist es einfach, hey, komm, fahrst und irgendwann ist das Intus?
Nein, also du hast ja den Lauf besichtigen. Also auch im Training, wenn wir trainiert haben, dann gehst du, der Trainer steckt einen Lauf aus, dann gehst du den besichtigen, also rutschst du den durch und merkst dir, eben gewisse Übergänge, dreht es mehr, hier ist es steil, hier kann ich gerade drauf losfahren, Piste natürlich und so weiter. Und dann gehst du den Lauf meistens bildlich durch, also visualisieren kann man dem mal sagen, so Technik.
Ist das, also da kommt mir jetzt wirklich ein Film in Sinn, Cool Runnings, wie dieser, im Zimmer innen hockt, nicht in der Bahn, im Zimmer innen hockt und die Fotos von der Kurve durchgeht. So, erste Kurve links, zweite Kurve das, dass es so einfach versinnbildlich ist. Hey, da muss jetzt da durch, da muss jetzt da durch. Klar hast du kein Fötterli, oder? Weil
ja, also
ist ja immer frisch ausgesteckt, mehr oder weniger.
Genau,
oder?
Also bei den Lauberhorn und Kitzbühel, dort ist ja immer ähnlich, oder? Dort kannst du sicher dich anders vorbereiten, aber das Slalom wird dann so gesteckt, wenn er gesteckt wird.
Es darf ja auch immer jemand anders das Slalom
ausstecken. Genau, stecken, und oder? Dann ist ja der erste Lauf und der zweite Lauf steckt wieder jemand anders und dann gehst du dort, musst immer zweimal besichtigen. Also du hast sehr viel auswendig lernen, bildlich.
Wie lange hast du denn Vorbereitungszeit für das zu lernen? Wenn er ausgesteckt ist, bis zu dem Punkt, wo du drankommst, oder wie lange darfst du besichtigen eigentlich?
Ja, meistens sind das, glaube ich, 3/4 Stunde gewesen. Dann war noch eine Viertelstunde Spazi gewesen, oder eine halbe Stunde, bis das Rennen angefangen hat. Mhm. Und dann kannst du natürlich auf die Piste gehen, gerade am Anfang. Dann hat es noch nicht viele Leute. Ich bin immer gerade am Anfang gegangen. Ich bin meistens sogar zweimal gegangen. Bei dem ersten Mal angeschaut, bin ich auf und dann bin ich nicht durchgefahren, aber so ein bisschen runtergerutscht nebendran, dass ich noch ein bisschen mehr das Gefühl hatte, wenn es gelangt hätte, dass im Weltcup geht das nicht, dann dürfst du nur einmal. Aber so bei Fissrennen ist das etwa mal können, dann bist du nochmal verliebt. Und wenn du mit drinnen gehst, hast du viele Fahrer auf der Piste, siehst du dann natürlich ein bisschen weniger. Hilft nicht unbedingt.
Ist das immer so, dass es am Anfang ein bisschen weniger hat und dann so? Also am Anfang, nicht so wie beim Formel 1 Qualifying, oder? Dort ist auch das rausgespüren, wenn reicht meine beste Runde. Und wann ist der beste Zeitpunkt, um das rauszuholen?
Ja, also du gehst ja, dann wartest am Start, bis die Besichtigung ist freigegeben. Mhm. Und dann kannst du schon am Start ja schon mal die ersten drei Tore, dass noch gerade die ersten drei kannst du ein bisschen vorausgehen und dann beim fünften Tor, also eher allein bist, oder? Dann hast du so ein bisschen die Taktik.
Ja.
Und die anderen sagen, ich warte, bis die grössten Tore sind und gehe erst am Schluss besichtigen.
Das muss wahrscheinlich auch jeder selber für sich, wie es immer am besten geht, oder?
Genau.
Aber du hast ja vorher ein paar illustre Namen genannt. Gibt es irgendwie Begebenheiten, die du erlebt hast, im positiven, lustigen Sinn, wo du da kannst erzählen, ihnen mit den Skigrössen, die man kennt, sei es Teamkollegen bei der Schweizer Nazi, oder sonst irgendwie einfach, oder coole Sicht, muss sagen, hey, mal, der Typ, der Bodi Miller oder so, ist ein cooler Sicht, habe das und das erlebt mit dem oder so, oder ist da...
Also mehrheitlich sind wir vor allem mit den Schweizer unterwegs, also mit dem eigenen Team. Das sind ja du, und dann bin ich viel mit dem Sandro Villetta. Du hast immer zuerst mit meinem Bruder. Dort hast du, der Feuz war dabei gewesen, König, Vogel, Gini, Mark. Dann hast du, 83er sind meistens schon, wie die zwei Jahre älter waren, sind schon weg gewesen, so. Das Kader höher meistens, so der Albrecht Dani oder der Berto Mark, so die Grössen. Du warst mit denen unterwegs gewesen. Manchmal hast du am Abend zum Beispiel ein Fußballmatch gemacht, wenn jetzt das Fee oder das Maxi bist im Sommer und trainieren, bist du noch auf dem Platz und hast vielleicht das BKD gegen das Alkader gespielt. Wir haben auch schon gegen Güsch gespielt und gegen Kernen. Und wir sind ein relativ gutes Team gewesen, Fußball. Und dann, ich muss ehrlich sagen, also, wir sind relativ stark gewesen, hatten wirklich gute Fußballer gewesen und die sind jetzt weniger. Und dann haben wir sie können auseinandernehmen, eigentlich als Junioren, die Weltcup-Stars im Fußball auseinandernehmen. Und dann hast du natürlich auch Gesprüche und so. Es ist sich ein bisschen angezündet. Mit Ausländern, also weil ich zuerst in die Schule bin, habe ich natürlich viel mit Österreichern zu tun gehabt. Aber jetzt nicht per se. Dann jetzt so, du willst irgendeine Anekdote hören, ich merke es.
Nein, das ist
wahrscheinlich nicht so in die Pfanne hauen, sondern etwas Lustiges.
Oder? Genau, nein, das ist eigentlich so die Einsteigerfrage. Also die Nachfolgefrage wäre, wie ist das Verhältnis sonst untereinander? Also, gibt es da auch Rivalitäten, sagen jetzt untereinander von den Schweizer Oder sind ihr Teamkollegen schon auch? Aber schaut jeder für sich so ein bisschen den Egoismus grösser oder weiter ausprägt als beispielsweise bei einer Teamsportart?
Ich denke, es ist natürlich so ein bisschen typabhängig. Eben du, sind wir nicht super erfolgreich gewesen. Und ich habe das Gefühl, die Energie hat sich auch ein bisschen übertragen. Also, und dann hast du wieder so ein bisschen, ja, jetzt bei uns im BK, oder wir haben dann so Phasen gehabt, wo es nicht gelaufen ist. Und dann hast du noch mehr gegeneinander eher, oder? Mhm. Und ich meine, ich bin mit meinem Bruder gross geworden. Er ist, und ich bin ein Jahr voraus gewesen im Skiverband sozusagen, aber wir sind dann in der gleichen Trainingsgruppe gewesen, auch im B-Kader, im Europa-Cup-Team. Und das war natürlich sehr speziell gewesen, wenn die Brüder als Gegner, vor allem wenn es dann gut gelaufen ist, am einen und am anderen nicht, und dann bist du am Abend bist heim auf dem Rennen, bist zwei Tage schon daheim gewesen, Vater hat die Freude gehabt, gehen Pizza essen. Und der eine hat den Fuß gemacht unter dem Tisch und der andere hat die Freude gehabt, einen super Rennen gemacht, einen guten Punkte geholt hat. Und das ist dann schon nicht immer so einfach gewesen. Und das Gleiche hast du im Team schon auch, aber dort gehst du wieder auseinander. Und das andere hast du natürlich in der Familie intern auch noch, das ist sicher speziell.
Du weißt, der Geheimdienst hat mir gesagt, da gibt es auch zwei, drei Anekdoten, die wir noch erzählen können.
Der Geheimdienst?
Ja, ich sage es nicht, welcher Geheimdienst. Aber das war einer.
Anekdote jetzt spezifisch zu mir und meinem Bruder.
Vielleicht auch zu jemand anderem vom Team. Wo musst du sagen, ja, das war vielleicht nicht gerade die feine Art von dieser Person oder eben gleich etwas Lustiges gewesen.
Ja, also ich habe heute, glaub, kurz mal schon erwähnt, es hat ein oder andere gegeben, wo man lieber gehabt und weniger lieb und wo eher dann wirklich für sich geschaut haben, sie werden es mir verzeihen oder sonst könnten wir anrufen. Also so Silvan Zubricken, der hat schon mal zuerst für sich geschaut und dann hat er auch noch so ein bisschen die Psychospiele gespielt. Behaupte ich jetzt, das war meine Wahrnehmung dann zumal. Du hast einen Bruno Kernen, das habe ich dann nicht aus selber erfahren, aber mir dann gehört, dass der auch so ein bisschen schon ins Zimmer gekommen ist und dann ein Snus gemückt hat, wo die anderen geschlafen haben und so Geschichten. Ja, und also jetzt vielleicht eine Anekdote im Weltcup-Final im Sestier, wo immer der Junior-Weltmeister fahren durfte, plus die ersten 25 in dieser Disziplin. Das ist das letzte Rennen. Dort war nur der Zubricker der erste 25 und ich als Junior-Weltmeister, also wir zwei Schweizer. Und ich bin davon ausgegangen, auf der Hotelliste, dass wir zusammen im Zimmer sind. Der ist aber nicht aufgetaucht und irgendwann war es um die Nacht. Und dann habe ich gewusst, okay, ich will nicht mit mir im Zimmer sein. Im Sadelboden sind wir zusammen im Zimmer gewesen. Anscheinend ja, wollte ich lieber allein im Zimmer sein. Und ich hatte das Gefühl, ich war anständig dann zumal. und dann am Tag dort von dem Rennen hat er auch probiert, so ein bisschen, weißt, so ein bisschen, ja, bei dem bist du sicher das Tor und dort. Und ich habe genau gewusst, weißt, was das Spiel funktioniert im Fall nicht. Und dort denke ich mal, ich probiere mich wirklich draus zu bringen, einfach so ein bisschen die Spiele zu spielen. Nicht, sage nicht böswillig, aber so mit einem Hintergedanken. Und ich bin da wirklich sehr schnell gewesen, einiges schneller als er. Natürlich ist die Pistengeschichte, wo ich da sicher noch darauf zurückkommen kann. Und dann hat er auch gewusst, hey, ja, ich wollte heute schon schnell als Schweizer sein. Und dann macht man vielleicht den Reiss zusammen zu so etwas hin.
Wie kommt man überhaupt an den Punkt, wo du jetzt gewesen bist? Oder wie startet man so eine Skikarriere, dass man dann schlussendlich bis in die Weltcup führen kann?
Ja, das fängt eigentlich alles an mit dem IO-Animationsrennen. Bis 15. Heute meinte ich, ist es bis 16. ein Jahr länger. Es hat ein paar Jahre nach uns gewechselt. Man ist eben ein Jahr länger Junior jetzt. Und dort ist noch ein riesengroßer Nadelöhr. Bei 15. Ich bleibe jetzt bei dieser Zahl, wie es bei uns war. Wo das Thema ist, dass du dann vom IO-Kader ins Juniorenkader kommst. Und das ist hier der Zentralschweizer Skiverband. Oder Schneesportverband heisst er jetzt, dass man dort ins Juniorenkader den Sprung schafft und der wird ausgesiebt. Wir sind etwa vom Jahrgang 5 dann sind wir gewesen, die es geschafft haben, ins Juniorenkader. Und dann kommst du in die Fisserei und dann fährt es eigentlich erst an. Also dann fährt der Rennsport so an. Ja. Und dann fährt man Fissrennen und dann muss man mit den Punkten runter. Also mit 0 Punkten und dann, je nachdem, was man verliert auf einen Sieger, gibt es dann so einen Penalty. Und dann auf den Penalty, je nachdem, was man verliert, kommt man den Punkt über. Und man probiert die Punkte so tief wie möglich runterzubringen. Und dann ist man mit dieser Fisserei drin. Und dann geht man auch, je nachdem, die Kader auf. Also, dann ist die Interregion Mitte, das ist der Nationale Leistungszentrum. Also, du hast mal das Interregion Mitte geheissen. NLZ. Mitte probiert man dort reinzukommen und nachher mit 17 im schnellsten Verfahren kommt man dort Junior-Nazi. Jetzt ist es einfach CK, so viel es mir ist. Und dann wird es eben auch interessant, weil dann mal ganz viele Kosten wegfallen. Das ist ein riesen Punkt im Skisport, wo...
Aber bis dann musst du oder mit deine Eltern dich...
alles zahlen, ja. Dann zahlst du alles. Wir sind das Zweite gewesen, das ist nochmal doppelt in dem Sinn. Und wenn mal ein Skiverband kommt, ich habe das im schnellsten Verfahren geschafft. Also als Junior bin ich da... Der beste Junior vom Jahrgang schafft es immer, also er gewinnt den Swiss Cup. Und ich habe den gewonnen von meinem Bruder. Und bin dann gerade in die Junior-Nazi gekommen und er ist dann auch ein Jahr später in die Junior-Nazi gekommen. Dann ist schon mal eine gewisse Ruhe, dann hast du auch einen Servicemann, Kosten ein fallen weg, kommst Material über. Das ist schon mal sehr schwierig, überhaupt dort hinzukommen. Also überhaupt mal ein Fiesrennen zu fahren. Weil im ersten Jahr durftest du nur 20 fahren und da war es auch so gewesen, du hast gewisse Anzahl Plätze gehabt. Da hat es geheiss, jetzt dürfen die fahren, die im ersten Jahr nicht 20 können, also alle 84 Jahrgang älter als wir, dürfen vor uns fahren. Und also, das ist wirklich so Hierarchiespiele, egal ob du schnell gewesen bist. Ich bin sicher, mittlerweile hat sich das auch ein bisschen verändert. Und so kommst du dann in die Fisserei rein und du probierst mal dort die Fisspunkte runterzubringen. Das sind die Punkte, die auch jetzt ein Weltcup-Fahrer immer noch hat. Weil das ist wie so, das gilt
über alles,
über alles hin. Also du kannst mit Fisspunkten an ein Europacup rennen und dann kommst du gewisse Nummern über den Weltcup und gewisse und ein Fissrennen natürlich auch. Und wenn du dort mal unten bist in den Punkten und dann heisst das, darfst du mal ein Europacup rennen, dann gehst du in die nächste Stufe und dann hast du wieder, fährst du wieder zuhinterst an. Das ist zwar deine Fisspunkte, aber dort haben die meisten die besseren Fisspunkte. Dann bist du wieder zuhinterst. Dann ist das Ziel, Europacup-Punkte zu holen. Und das ist dann wie im Weltcup, 100 Punkte der erste, 80, 2, 3, 60. Und wenn du dann noch gute Europacup-Punkte hast, je nachdem kannst du dann auch mal das Weltcup-Rennen fahren. Dann fährst du wieder von hinten an, oder? Dann musst du irgendwann...
Du springst eigentlich immer wieder zuhinterst hin.
Fährst immer wieder zuhinterst. Und das ist vor allem die Piste halt das grosse Thema, das, glaube ich, sonst in einer Sportart nicht so ist wie im Skifahren. Wenn du vom Rasen bist mit dem Messi, dann ist der Rasen der gleiche. Oder ja. Im Skifahren fährst du immer wieder zuhinterst und du musst dich führen schaffen, egal wie schnell
du bist. Auch wenn du als letztes startest, am schlechtesten.
Ja, dann verlierst du einfach, gerade im Slalom, wo der Druck bei den Toren viel kürzer ist, gibt es mehr Löcher, macht die Piste noch viel mehr aus. Darum probieren sie immer alles zu verreisen. Oder jetzt haben wir gesehen, Schladming probiert sie mit Balken zu präparieren, dass alles eisig ist, dass auch das 50 noch vielleicht in die ersten 30 rein mag. Und so dann auch vielleicht mal zu Weltcup-Punkten kommt. Und dann, dann hast du mal Weltcup-Punkte, wenn es gut läuft. 1-2 Punkte, es langt noch nicht, dass du in den ersten 30 bist, weil der 30 hat vielleicht 30 Punkte. Also musst du zuerst mal...
Musst
du
überhaupt so viel
so, holen. Und dann bist du vielleicht mal dann 25 ist in einem Jahr. Und dann musst du nächstes natürlich wieder mit diesen Punkten arbeiten. Also dort vorher zählen nur die Weltcup-Punkte. Ja. Und nach dem 30 zählen die Fisspunkte wieder die Startreihenfolge. Es ist sehr, sehr komplex und kompliziert. Auch mit dem Penalty. Weil im Weltcup der Erste, der das Weltcup-Rennen gewinnt, macht 0 Fisspunkte. Ja. Und du, wenn du, also dort im Weltcup bekommen wir eh nur die ersten 30 Punkte über, dann kommst du sowieso mit den ersten 30 bist, einen Punkt über oder eben mehr. Im Europacup gibt es einen Penalty, dort hast du, dort kommt der erste 6 Punkte, 4 Punkte über. Mhm. Und je nachdem, wie viel du auf den verlierst, tut sich das weh summieren. Und dort startest du dann ab 30, startest nach Fisspunkten. Also die ersten 30 im Europacup starten nach Europacup-Punkten und ab dem 30, also 31 startet dann nach Fisspunkten. Und im Fissrennen sowieso nur Fisspunkte, dort nützt der Europacup und Weltcup-Punkte nicht.
Ich glaube, es kommt niemand mehr raus.
Also, wenn wir etwas aufzeichnen.
Wenn wir über Skispringen reden.
Ist wahrscheinlich auch mit Fisspunkten unterdurch, glaube
ich. Aber ich muss vielleicht also als dass es auch wirklich fair ist. Ich meine, jeder muss den Weg machen und die Startnummern, sich für schaffen, die Startnummern, dass er dann auch mal vielleicht 7 hat. Das ist die erste Startgruppe, 8 bis 15 ist die zweite. Und das macht zum Teil schon etwas aus. Also zum Teil hast du mit dem 8, 9 schon fast keine Chance mehr, gleich schnell zu fahren wie es 1. Heutzutage wirklich eben gut, weil es immer mit Eis präpariert wird, wenn es Bedingungen zulassen. Und jetzt dort im 6. Jahr im Weltcup, Final, bin ich nach dem ersten 19 gewesen. Ich habe irgendwie 1,7 auf dem Dach gehabt, vom Beni Reich, glaube ich. Und im zweiten Lauf habe ich aufgeholt, weil ich dann noch das 5 hatte. Und der Beni halt das 25 und das 24. Und dort habe ich den zweiten aufgeholt. Einfach, weil ich auch die bessere Piste hatte.
Und, starten.
Ich sage jetzt, wenn ich dort in der ersten 7 starten wäre ich wahrscheinlich irgendwo dort vorne gewesen. Also natürlich, das würde ja jedem auch so, je nachdem so gehen. Und dort musst du einfach für arbeiten. Und dort braucht es vor allem, was mega wichtig ist im Slalom, halt
Konstanz.
Im Slalom bist du einfach mega schnell draußen. Ja. Und wenn du 2-3 Mal rausgehst,
dann kommen die hinten an.
Ja, dann gehst du vielleicht aus 30 und dann... Das macht es im Slalom recht schwierig.
So als Beispiel, der Ramon Zennhäuser hat das letztes Jahr gehabt, oder vorletztes Jahr. Weil er rausgekommen ist, aus Verletzung ist, aber gleich gefahren hat. Aber er hat nicht seine Top-Leistungen können abprüfen. Und letzte Saison, Ende Saison, er hat ab Mitte Saison zu den besten Fahrern gehört. Oder Anfang Saison. Aber er hat die ersten 3-4 Rennen müssen wie eben die Startnummer halbieren, dass er vorkommt. Er wäre jedes Mal so schnell gewesen wie die Vordersten oder noch schneller. Nur die Piste hat es ihm nie zugelassen. Und irgendwann ist er wieder so weit gewesen, dass er in die Top 7 starten konnte. Und dann ist er in den letzten 4 Jahren Rennen, ich glaube, 3 oder 3 Mal aufs Podest oder so. Also unglaublich eigentlich, aber eben.
Und ja, vielleicht noch zum Maribor zurück, also B-Kader. Das heisst, dieser B-Kader ist eigentlich Europa-Cup-Team. A-Kader, Nazi. A-Kader bist du, wenn du in der Weltrangliste in den ersten 30 bist und Nazi in den ersten 15. So werden die Kader verteilt. Aber du kannst auch als C-Kader fahren, Weltcup fahren. Also ich war da in der Junior-Nazi. Und ich kann als erstes Weltcup-Rennen fahren. Also das gibt dort keine Limite. In dem Sinne, wenn du schnell bist, dann hat es einfach geheißen, der Fresner gesehen, jetzt will ich den fesseln, weil der ist schneller als alle anderen,
also der Karl Welt Fresner. Sind.
Karl Fresner ist
der, die Legende. Gibt es immer noch. Gibt es dort finanzielle Unterschiede? Auch so vom C-Kader wirst du dort weniger unterstützt?
Im Normalfall schon. Auch,
oder auch mit Betreuer und so weiter.
Ja. Natürlich auch die Ski, vor allem die Ski kommst du zum Teil nicht die gleichen Ski über. Ja. Oben kommst du mehr über, manchmal hilft es ja nicht, wenn du 7 Paar Ski hast. Eben, das hilft nicht immer, oder? Aber im Normalfall logisch, besseres Material, bessere Service, Leute auch im Normalfall.
Der Ski hätte dir die gehört, beziehungsweise das ist ja kein Sponsorenvertrag.
Ja, da haben wir keinen Sponsorenvertrag mit Fischer, das war meine erfolgreichste Zeit damals. Und dann hast du dort etwas bekommen und Kopfsponsor hat dann etwas gegeben. Aber das ist alles Eigeninitiative, dass du einen Kopfsponsor findest, wo der sagt, ich hatte einen Primo gehabt, das war die Ladenkette. Und dann hast du aber, wenn du einen Kopfsponsor gehabt hast, hast du einen Teil zuerst im Skiverband abgedrückt. Ich weiss nicht mehr, wie viel. Ich glaube 10'000 hast du einfach ab. Also wenn du einen Kopfsponsor für 15'000 gefunden hast, hast du noch 5'000 am Schluss.
Ja.
Das sind dann noch so andere Mechanismen, die dort drin spielen.
Aber das hilft ja eigentlich auch nicht schlussendlich, oder? Oder?
Ja, aber du kommst ja vom Verband
beziehungsweise
auch.
Beziehungsweise
also du kommst ja vom Verband auch.
Auch Trainer über und so.
Ja,
aber kommst du
darauf an, es hat, genau, ja, ja. Aber der Kopfsponsor hat wirklich, das war rein ein Antrieb von unserem Vater, der einfach da alles ausgeschöpft hat, dass man das schnellstmöglich auch ein bisschen etwas reinkommt für all die Ausgaben, die wir hatten.
Also, aber Skifahren ist teuer als Kind oder als Junior, oder?
Und dass du wirklich Geld verdienst. Eben Markus Vogel ist 4-5 Jahre um Rang 20 im Weltcup. Er hat sich dort gemischt gehabt. Und, jetzt schafft er als Elektriker. Also, das muss nicht immer etwas heissen, aber die besten...
Der Reto Schmidiger ist jetzt gerade auch ein schönes Thema, wo ja aus dem Kader rausgekommen ist sogar.
Probiert es nach wie vor.
Wieder starten. Im Sommer arbeitet er jetzt als Landschaftsgärtner. Letzte Saison ist er im Winter in die USA Geld verdienen. Mit Skirennen, mit so einer Weltcup-Serie, irgendeiner Nami-Serie. Und hat dort voll dominiert.
Mhm.
Und jetzt kommt er wieder hier hinfahren, in Weltcup und Herzbrot. Wirklich, ja.
Also finanziell sind die natürlich nicht so...
Es ist nicht wie ein Fußball.
Ja, genau.
Oder einfach in die Wüste gehen und dann kommen jetzt Millionen über, wenn es gut ist.
Genau, dann können sie noch verhüllen. Aber das ist dann später noch das Thema. Aber eben, weil das wird, da wird auch immer gefragt, quasi eben so einen Marco oder Matt oder einfach so die Top-Shots. Eben, wir haben ja vorher gehört, wenn man ein Rennen gewinnt, teilweise das Preisgeld, eben, die verdienen natürlich schön, Sponsoring auch. Aber eben, meine, jetzt, wenn du in der Welt so zwischen 10 und 20 bist, oder die Nummer 10, 20, da bist du nicht irgendwie ausgesorgt.
Nein.
Ja, nicht. Also, oder nach der Karriere.
Wahrscheinlich für die nächste Saison sogar, oder?
Ja, also sie müssen sicher nicht drauflegen, das ist nicht so. Und das ist wirklich individuell. Die einen, der Nils Hintermann, der hat einen Sponsorenverein im Hintergrund. Die ziehen dann so, da ziehst du selber so Konzept auf, oder? Das hat, glaub, der Feuz hat das auch gehabt. Wir hatten auch so einen Club gehabt, wo Big League war. Und dann hat es einfach noch ein Geld gehabt. Also wir konnten zwischen Skigymnasium zahlen in Österreich. Das ist ja dann auch noch dazugekommen. Also das ist dann noch 10'000 oder ja, 12'000 ist es pro Jahr. Das ist auch nicht finanzieren. Ja, das ist, also wenn man es meinen, was ist der automatisch auf dem Weg zum Tom Brady, kann man das so sagen? Noch nicht, aber er ist auf dem Weg.
Ja.
Und ich meine, wenn
also was, also, Bart, ich würde es jetzt so vergleichen. Ich würde es jetzt so vergleichen. Der Tom Brady vom Skifahren ist der Marcel Hirscher.
Okay.
Aktuell. Ich würde sagen, der Marco oder mit
Wachs nicht.
Ist aktuell der Patrick Mahomes.
Ja. Schau, einer ist ein Arschloch, der andere ist einfach ein cooler Typ.
Nein, aber also. sportlich würde ich sagen, ist das so im Fall wirklich.
Und wenn du willst, so leer vergleichen, das ist jenseits, also auch noch der Mathe, dann hat der andere im Monat, was haben die?
15 Millionen.
Weißt du, und der Lamar hat vielleicht...
Der Lamar Jackson hat diese Saison gegen sie 82 Millionen
aber verdient. Das ist immer
einer von meinen Lieblingsquarterbacks.
Das ist halt natürlich auch die...
Die
andere teuerste Liga auf der Welt.
Ja, genau. Ja, Fußball ist ähnlich, oder? Das.
Aber der Zahler heutzutage im Skisport kannst du wahrscheinlich auch nicht vergleichen wie früher, wie vor 10 Jahren schon, oder vor 20 Jahren noch weniger, oder? Mit diesen Sponsorengeldern, die da überall fließen.
Und schlussendlich muss man eben sehen, in einer Abfahrt riskiert ihr das Leben zum Teil, oder nicht? Also, es kann böse enden, oder? Und was machst du denn? Hast du IV oder weiss ich nicht was, oder? Bist du lebenslang
ins... Künstliche Hüfte. Ja. Also, darum finde ich, und das ist etwas, was ich immer... Das hat es früher auch gegeben, vielleicht noch so auf dem Nachkästchen. Du hast... Slalomfahrer sind schon ein bisschen Psychos gewesen. Und Techniker, da ist immer so ein bisschen Techniker gegen die Schnellen. Die sind meistens eben wirklich später aufgestanden, Beat.
Du bist auch Berner, also
du hast auch ein bisschen Zeit lassen, oder?
Du hast auch vielleicht als Abfahrer und die 5 Trainingsläufe gehabt, oder? Und wir sind irgendwie dann 15 Mal auf und ab. Und bist zuerst oben gewesen, bist später runtergekommen. Und dann hast du immer so ein bisschen die Wettkämpfe, die Geschichte gehabt.
Natürlich.
Und darum finde ich es eigentlich, also ich stehe natürlich voll für den Slalom ein. Ich schaue auch am liebsten Slalom, sieht mich am meisten, gerade die Positionen etc. Und fände ich einfach nur fair, dass ein Slalom-Sieg überall genau gleich viel geht wie eine Abfahrt. Das ist so meine Wahrnehmung, so wie ich handhaben. Auch von der Verletzungsgefahr her, weil ganz viel, gerade weil der Druck so kurz ist und dann, wenn der Ski fährt, vergreifen. Und du siehst ja viele, die es dahin rausspickt. Oder die Knie bei den Frauen siehst du es noch häufiger, weil sie dann halt nicht ganz die Kraft haben wie die Männer. Und die meisten Verletzungen passieren vor allem dort und nicht die, die ins Netz rausgehen. Natürlich, dort sind es ein bisschen andere Sachen, aber dort passieren eigentlich vor allem die Knieverletzungen. Und das ist eigentlich der technisch relativ stark. Und vor allem der Rücken, der sehr leidet, jetzt im Slalom vor allem. Du hast ganz viel. Also die meisten Slalomfahrer haben Mühe noch mit dem Rücken. Also
du hast auch. Was hast du? Künstliche Hüftgelenke drinnen, oder?
Links eins, ja. Ja, eben mit 19 dreimal die linke Hüfte und noch mit 23 Bandscheiben und dann vor 4-5 Jahren nochmal rechts zweimal und links künstliche. Hat mit dem Skifahren
auch zu tun. Nutzt dem Skifahren so ab, ich sage, also für mich sind immer so die so viel trainieren oder immer so top im für mich Skifahren, oder wenn man die sieht, die sind extrem in Form immer, oder? Das sind Riesenmaschinen.
Ja, ich glaube, also, du hast auch noch die äußerlichen Witterungen, die irgendwo auch nagen an der Energie, oder? Das hast du auch noch. Und der Aufwand ist einfach schon brutal. Also wenn, dieses Beispiel, in Zermatt, wenn wir trainiert haben im Gletscher im Sommer, dann bist du um 5:30 auf Bahn, um 7 bist du etwa da oben gewesen, auf 3'500 und dann hast du dort 5 Stunden trainiert. Auf 3'500. Und dann bist du runter, dann bist ich um 2 im Hotel gewesen, also bist du eigentlich zuerst mal richtig kaputt. Und dann hast du noch eine Kunde ein Video geschaut und bist ins Bett und das dann halt auf 1800, dann bist du wieder auf 3,5 auf und dann 6 Tage hintereinander. Und dann bin ich zum FCZ gekommen und habe gesehen, was die Fußballer machen. Da dachte ich so, heilige, ich sage das Wort nicht. Da dachte ich, okay, ja, und das natürlich zehrt das am Körper.
Aber vielleicht ganz kurz, die ich nicht kenne, oder deine Karriere. Aber wir haben ja gesagt, Weltmeister in Juniorenstufe. Und dann ist eigentlich schon die Verletzung gekommen. Also, oder hast du das schon gespürt dann? Oder ist es dann einfach dann schlimmer geworden? Ich meine, das war auch der Grund, warum es schlussendlich halt leider nicht klappt hat. Als erwachsene Person.
Ja, also ich glaube, ich bin nicht ein ein normales Beispiel. Also gar nicht viele haben mit 36 künstliche Hüfte. Jetzt. Also nicht, dass man das Gefühl hat, ah, dann Skifahren geht so schlecht. Es gibt extreme Beispiele. Also, ich glaube, wie Vivica Kostelic, denen sind Knie geht sicher auch nicht gut. Aber bei mir ist wirklich mir zu früh angefangen. Mit 13, 14 habe ich schon Knieprobleme gehabt, aber anscheinend von der Hüfte aus. Da bin ich auf Österreich, ein Skigymnasium. Und dort habe ich im ersten Jahr keine Sprünge und nichts machen, weil ich mit dem Rücken Probleme hatte. Und das ist eigentlich auf Slalom der Tod, weil das Slalom muss schnellkräftig sein, dann solltest du eigentlich Sprünge so trainieren. Irgendwie bin ich dann gleich noch einigermaßen schnellkräftig geworden, sodass ich im Slalom schnell gewesen bin. Und dann ist der Rücken immer das Thema gewesen. Also ohne Rücken weh fahren, für mich ist fast normal gewesen, dass der Rücken zwickt. Nachhinein finde ich auch, das ist eigentlich verrückt, wenn ich das anschaue. Das ist überhaupt nicht normal. Und dann sind die Hüfte gekommen, die dann den Riegel geschoben haben. Wirklich gerade also nach dem super Jahr, mit 18 Jahren debütieren im Weltcup und Junior-Weltmeister. Und das Jahr darauf, nach einem Monat, ist die Verletzung gekommen. Dann habe ich gewusst, etwas in der Hüfte stimmt nicht, das Labrum kaputt gewesen. Da hat man einfach nochmal gesagt, wir probieren den Junior-Weltmeistertitel zu verteidigen. Also mit der CSOW eigentlich abgebrochen, schon im Dezember, Mitte Dezember oder Ende. Und die WM war irgendwie einen Monat später gewesen. Und bis dann einfach irgendwie geschaut, dass es mit der Hüfte geht, noch gespritzt. Und einfach noch die Junior-WM gegangen und das Gefühl gehabt, ja, es funktioniert dann noch einmal. Und ich bin aber tatsächlich auf Podiumkurs im ersten Lauf, bin gerade ein bisschen vor dem Ziel rausgekommen. Und dann hat man die Saison ganz abgebrochen und dann habe ich die Hüfte operiert und ein halbes Jahr später nochmal ein Jahr ausgesetzt, nochmal zurückkommen und das ist dann nicht mehr gegangen. Also es ist eigentlich mit dieser super Saison, ist dann auch schon fertig gewesen, Karriere. Das ist schon noch, ja.
Es ist auch mental, also nicht einfach zu verkraften. Oder? Du hast im Prinzip, du siehst, das Tor ist offen, mit der Elite von der Welt
zu bestehen. Du hast schon einen Schritt drinnen gemacht wahrscheinlich.
Ja, also ja, genau. Im Training hast du von Kranjska Gore am vierten Weltcup, am dritten, wo ich fahren durfte, haben wir trainiert mit den Deutschen, mit dem Alois Vogel, mit dem Felix Neureuther. Der Vogel ist der erste Sieben im Slalom, eigentlich Silvane mit der Zubricke, der Imboden, Urs. Da bin ich immer mit dem Neureuther zusammen Bestzeit gefahren in diesen Trainings. Und dann weisst du, hey, du bist einfach wirklich schnell, du bist da. Also wenn du ein bisschen Maschine fahren mal, dann schaffst du nächstes Jahr, vielleicht kommst du mal in 30 rein. Und, ja, aber genau, das hätte dann nicht wollen, nicht sollen.
Genau, das ist anders als in einer U19-Spielerin wie im Fußball, die halt einfach mal beim FC Luzern shootet. Und meine, das ist die Profikarriere eigentlich nur weit entfernt. Aber bei dir eben, sagen sie ja, du warst mit einem Bein drinnen gewesen und eigentlich schon das andere Bein auch schon bewegt. Und dann ja, ist die Geschichte gekommen mit der Verletzung. Das ist nicht so einfach zu verkraften, denke ich auch. Also mental halt vor allem zuerst. Und nachher körperlich. Vielleicht auch miteinander, dass es gerade gekommen ist oder irgendwie nacheinander. Es ist,
ich glaube, die mental-emotionale Geschichte ist ein Riesenthema oder, im Skisport. Das ist ja dann auch aufgekommen, das Mentaltraining. Im Umfeld haben wir das nicht gehabt. In dem Sinn, also man hat das wie weggesteckt. Der hat sich abgelenkt. Und das ist einfach weiter, okay, hör ich halt auf Skifahren, was mache ich jetzt? Probiere irgendeinen Beruf zu finden, ein Studium. Und dann ist mir gucken Musik.
Du hast ja Absturz als Therapie. Du hast ein Skigymnasium gemacht, das ist eine Sportschule auch, oder?
Sportschule Engelberg, das ist eigentlich die älteste auf der Welt. Ich würde jetzt auch mal behaupten, dass es immer nach wie vor die beste ist. Also du hast vor allem die Skispringen sind auch, bis auf den Schlierenzähl können wir eigentlich alles Stamms kombinieren auch. Die Alpine, Snowboard hast du noch gehabt, jetzt hast du auch Freestyle-Geschichten. Und dort musst du Aufnahmeprüfung machen, dass du es schaffst. Und das kannst du dort hingehen. Albrecht Dani war gewesen, Zubricken, Silvan auch. Nach mir dann eben die Villetta war auch dort gewesen. Mittlerweile ist noch Engelberg aufgekommen. Und Davos und nachher Taubrick. Und mittlerweile gehen die Schweizer eigentlich kaum mehr auf Stamms. Weil es auch in der Schweiz langsam funktioniert. Jetzt war es wirklich ein Wechsel im 2000 auch. Dann sind die Carving-Ski gekommen und es hat eine Revolution gegeben im Skisport und dann sind die uns zwei Jahre voraus.
Aber das ist ja nur ein normaler Schulabschluss, den du dann hast,
das oder? Gymnasium.
Das Gymnasium
einfach. Ja, also Handel oder Gymnasium hast du können machen. Ja.
Sorry, blöde Frage, aber Aufnahmeprüfung, ist es auch Skifahren quasi? Du musst eine bestimmte Zeit haben.
Skifahren und Kondi, genau. Skifahren war wirklich noch speziell gewesen. Wir sind mit den 1,70er Ski, 75er gekommen und die Österreicher sind mit 1,35 Ski gekommen und du hast ja von auch gesehen, dass du kassierst.
Also, wir
haben noch die alten
Ski gehabt. Die Steck, die Pomfrit-Ski,
oder? Schon leichte Taillierungen, aber die sind wirklich mit diesen Carving-Ski gekommen und du hast gemerkt, Also du bist fast in einem anderen Sport. Und wie viel jetzt sind sie uns wirklich 2 Jahre voraus gewesen, das hast du auch noch gemerkt. Also, wahrscheinlich ist das auch, was nachhinein noch ein bisschen nachgetragen hat. Mhm. 0,5 Bormio. Dass man da irgendwie wie als Schweiz das irgendwo nicht so ganz...
Nicht mitgegangen ist, oder?
Ja, irgendwie haben wir das nicht ganz geschafft. Kann.
Aber inzwischen sieht es ja wieder ganz anders aus, oder? Ja. Also von dem ja. Ist auch wieder erfreulich.
Man gelernt, hä?
Ja, man sagt, das gar nicht. Man sagt ja jetzt, die Österreicher haben ja letztes Jahr auch, das war eine Diskussion gewesen, ja, Gesamtweltcup oder Nationencup. Jetzt geht auf das Thema, haben wir ja nur gewonnen, weil er den Odermatt hat. Wenn man den Odermatt wegnimmt, man hätte dann auch noch die Österreicher geschlagen. Also die ganze Skination Schweiz ist auch sonst besser als die Österreicher. Okay. Wenn man den Odermatt wegnimmt.
Ja, wenn du hier schon weggenommen hättest, gell?
Hier wären sie auch nicht.
Ja, genau, also die Diskussion.
Kannst du nicht sagen, wenn jemand den Messi wegnimmt?
Aber die Österreicher kommen wieder, also da habe ich glaube dann...
Nein,
das ist der Sport in Österreich, das habe ich ein bisschen gelernt. Oder in Österreich, das ist
einfach nochmal ganz anders als in der Schweiz wahrscheinlich.
Skisport in Österreich, das ist so, das ist Nummer 1. Also als Skifahrer oder auch als Skispringer bist du dort... Du bist ein aufs Podest gehoben. Also,
du bist ein Superstar dort.
Ne? Ja,
du bist ein Promi.
Ja. Und dann ist irgendwie Ski Austria, Chile und dann, ja, aber es gibt auch so vor. Also, die Österreicher haben dann auf dem Beifahrer einfach ihr Skiäckli und da ÖSV. Und dann, wenn die rausgenommen worden sind, ÖSV, okay, durchgekunken. Das sind dann so Storys und ein bisschen die Richtung. Ja.
Ja, aber irgendwann kommen die Storys auch immer.
Ja, das ist schon. Und das ist eigentlich beneidenswert, ist das falsche Wort. Aber das ist immer in der Schweiz, wir sind nicht, ich mal behaupten, das ist jetzt vielleicht wäre noch mal eine Idee für einen Podcast, aber so die Sportnation, zuerst mal Beruf machen, anständig sein im Leben. Und so. Ja, und
lern mal etwas zuerst, etwas Gehöriges.
Also eine Rutschenfeder, oder? Darf nicht mal ein Haus bauen am See, verstehe ich überhaupt nicht. Nein, Spaß beiseite. Das ist ein anderes Thema, aber ja, der hat einen Österreich. Keine Ahnung.
Kein
Problem
dort.
Überkommen oder
ja.
Wie auch immer. Ja.
Ja, Begeisterung eben. Das ist halt schon, das merkt man schon in der Schweiz. Man ist schon begeistert, aber man ist reserviert begeistert. Vielleicht ist das so ein bisschen...
Das ist ein bisschen naturell auch. Vielleicht auch. Also an anderen Orten ist es auch gut, ein bisschen bescheiden bleiben. Mhm. Kies nicht so tief vielleicht noch.
Ja,
in Bahnensportarten braucht es ein bisschen mehr Ehrgeiz und ein bisschen mehr Mut, um sich selber besser darzustellen, als man ist. Und mehr Ehrgeiz haben im Hockey, dass man irgendwann erst nicht mehr den Patrick Fischer Awards könnte vergeben.
Du brauchst auch Ehrgeiz als Sportler, oder? Sonst wirst du kein Leistungssportler erleben, oder? Wenn du nicht ehrgeizig bist, oder?
Ja, ganz viele Attribute. Obwohl ich Ehrgeiz mittlerweile nicht mehr so feiere. Also ist jetzt mehr einfach, wenn ich arbeite jetzt auch in meinem Business. Ist sicher die Freude mega wichtig. Ich glaube, das ist ganz, etwas, was ich jetzt immer plädiere. Und das ist vielleicht noch eine Anekdote langsam zum Ende hin. Wo wir am Berg sind und es ist schönes Wetter und geile Piste. Und das andere Villetta, das ist so einer gewesen, das ist einfach aus Freude gefahren. So habe ich es wahrgenommen und gesagt, hey, ist das geil, schau mal die Piste. Und ich habe einfach gefunden, ja, es ist mir eigentlich egal, wie die Piste ist, ich bin einfach heute der Schnellste, also ich einfach der Schnellste sein. Und das hilft sicher auch nicht auf die Länge raus mit dieser Motivation, Sport zu betreiben.
Sandra Villette war ja dann gleich auch noch erfolgreich gewesen.
Olympiasieger. 14. Auch am Valentinstag.
Auch am Valentinstag.
10 Jahre nach mir.
Ja, wir haben dann erst zusammen telefoniert, als wir zusammen auf dem Zimmer waren.
Genau.
Du bist dann schnell aufs WC und dann habe ich mit dem Olympiasieger telefoniert. Im Kader.
Ja. Das ist unglaublich. Aber wir könnten jetzt stundenweise noch weitermachen. Wenn es einen dritten Lauf würde geben im Fußball, könnte man sagen, komm, mach die dritte Halbzeit noch. Aber,
die haben Pöpp, oder? Sind wir ja schon.
Ja, genau. Heute hast du ohne Alkohol, ja. Zumindest ich. Es ist unglaublich. Also, nochmal, ich schaue jetzt nochmal die schöne Medaille an. Es ist,
das ist wirklich die Original Lehmmedaille vor uns.
Also, ich würde jetzt eine Wette machen.
Also, man kann sagen, eigentlich, du hast den Gegel gekehrt auch, oder?
Ja.
Ich kann den schnell wieder.
Hey, danke. Nein, es ist wirklich so, die ist so schön, die leuchtet so. Ich glaube, wir können jetzt Licht ablöschen und die wird immer nur leuchten. Das ist so eine These von mir, die natürlich völlig falsch und erlogen ist.
Ich habe eine zweite These. Vielleicht hat der Batschi noch ein bisschen Aufwärtsschminke vom Samstag auf, irgendwo auf dem Bart oder so leuchten. Ja,
nein. Keine Aufwärtsschminke mehr. Keine mehr.
Gut, eben. Wir haben jetzt gerade von schönen, guten Sachen geredet. Also es war wirklich ein schönes Schlusswort gewesen. Darum geht die Überleitung. Touchdown von der Woche. Ist ja vieles gegangen in der letzten Zeit. Viele verschiedene Sportarten. Marco oder Matt haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich glaube, er ist nicht nur ein Touchdown, er ist ein Grand Slam Home Run, der 3B-Hattrick und gleichzeitig auch noch irgendwie.
Dosenbier-Cup-Sieger.
Ja, gut, der muss er sich zuerst verdienen.
Ja. Eigentlich alles, okay, was gross ist im Sport auf dieser Welt. Oder? Ja. Jetzt gerade.
Genau. Darum eben frage ich euch in der Runde.
Ich bin in Biathlon gegangen, und zwar hat an diesem Wochenende, beziehungsweise wenn ihr das hört, ist es zwei Wochenende seither, hat Lena Gross-Hecki ihren ersten Weltcup-Sieg feiern in Altholz. Und dann am Sonntag, also zwei Tage später, auch noch gerade den dritten Platz. Wir haben eine Biathletin wieder.
Stark.
Wo kommt. Mhm, ja. Doch eine Randsportart in der Schweiz gleich. Es hat immer etwa so ein, zwei Athletinnen oder Athleten, je nach Dings. Aber mo, das könnte Spass machen. Und dann noch mein zweiter Touchdown ist das einzige Schweizer Radsport-Profi-Team, das wir haben. Oder noch haben, leider. Das Team Tudor ist der Giro d'Italia dieses Jahr gegeben. Das ist jetzt ein langsam kommt das Projekt von Fabio Cancellari. Ihr Ziel ist ja nächstes Jahr das Pro-Team zu sein, also höchste Radrennsportstufe. Und dann bist du automatisch eingeladen durch den France Giro, Vuelta. Du darfst eigentlich alle grossen Rennen fahren.
Ja, mega cool.
Und wird halt viele junge Schweizer dort gefördert. So, dass der Schweizer Radsport auch wieder ein bisschen breiter wird. Also,
Hoffen wir, dass das
Früchte
tragen
kann,
ja. das Projekt.
Also, mein Touchdown von der Woche ist der Luke Lidler. Der junge 16-Jährige, der während
Wo man nicht auf der Liste hatten.
Nein, überhaupt nicht. Und auch nicht als 16-Jähriger. Das ist der 16-Jährige, der aussieht wie 43.
Really?
Ja. Der hat jetzt etwas geschafft, wo sein Finalgegner beim Bahrain Masters gewonnen hat, geschafft hat. Und zwar ist er jetzt die jüngste Person, die einen Nine-Darter geworfen hat. Das heisst, 501 Punkte mit 9 Dart-Pfeil hat er geschossen und das in einer TV-Aufnahme. Und das hat er im Viertelfinale geschafft, in der Bahrain Masters. Und im Finale hat er den Michael van Gerwen, den ehemaligen Weltmeister.
Mehrfache Weltmeister.
Hat er noch geschlagen und hat das Masters gewonnen. Also für mich, eigentlich ein gelungene Abwechslung. Ein 16-Jähriger im Dartsport, der sonst von älteren Herren dominiert wird.
Ja. Genau. Wirklich cool. Unser Gast, hast du auch noch?
Ich habe zwei Touchdowns. Der erste, weil ich, wir haben es vorhin gehört, Slalom-Fan bin, am Sonntag den Dave Riding gesehen habe, der Vierter geworden ist. Also es ist der beste. Also in diesem Alter noch nie jemand im vierten Rang. Eben, es ist ein bisschen schade, wenn er dritt geworden wäre, hätte es noch nie so ein Alter gegeben.
Also, man muss sagen, er hätte ja schon den Rekord für den ältesten Rennfahrer im Slalom.
Ja, er hätte ihn schon, aber er hat ihn jetzt noch mal ein Jahr.
Du hast ein Jahr aufgedrückt.
Ja, stimmt, ja. Ich bin nämlich nachgeschaut, es hat mich Wunder genommen. Er ist ein Jahr jünger als ich. Das ist eben noch spannend, oder? Das ist unglaublich. Also gerade im Slalom mit dem Alter noch mitzufahren. Und ich bin schauen, dort, wo ich 2-0-3-0-4 in dieser Saison von den FIS-Punkten, die ich dort hatte, da bin ich bei ihm schauen, er hatte 78 Slalom-Punkte gehabt. Ich hatte 13 gehabt. Ich bin, glaube ich, irgendwas 60 auf der Welt gewesen. Er war 1709 auf der Welt gewesen, im Slalom dann zumal. Das ist noch, habe ich noch spannend gefunden, das nachzuschauen.
Die Entwicklung kann schon noch krass sich verändern, oder?
Ja, gut, ja. Also ich habe noch kurz ein bisschen aufgescrollt und geschaut, wie ist er noch langsam runtergekommen mit den Punkten. Ja, noch spannend. Ich habe noch ein zweites, ich habe gestern noch, wenn wir gerade beim Skifahren reden, den ehemaligen Swiss-Ski-Direktor am Telefon gehabt, Adolf Voggi. Und habe ihm angerufen, es geht um einen Anlass, den ich organisiere, am 28.09. 24, es hat geheissen, keine Werbung machen. Und er war gerade auf der Ski, gewesen, 4:15. Und dann habe ich gesagt, hey, immer auf der Ski, ich gesagt, ja, ich habe nicht so Zeit. Aber wir müssen auch noch Kander steigen, wir müssen auch noch runter. Mhm. Und so habe ich einfach noch lustig gefunden, es passt noch so in die Runde.
Freude herrscht,
genau. Freude herrscht. Bei mir ist genau Freude herrscht. Eine Stadt, die jetzt schlanke Freude hat, schon gar nicht im Footballteam. Detroit Lions. Die sind ja auch recht lange zu unten durchgegangen.
32 Jahre sozusagen.
Genau, das ist.
Footballtechnisch.
Genau. Aber Hockey reden wir jetzt nicht. Nein. Und Pistons haben sie, glaube ich, in den Nullerjahren mal den NBA-Titel gewonnen.
90er.
Ist es doch. 90er gewesen?
Dennis Rodman noch bin ich
gewesen. Nein, das ist später noch gewesen.
80er sogar.
Nein, Nullerjahr. Ich meine, es ist, aber wir können ja nachschauen. Aber anyway, Football haben die wirklich lange nicht mehr das Maus haben sie viel gehabt, aber nicht mehr eigentlich zu feiern.
Das sind das erste Team in der NFL-Geschichte, das 0 und 16 hatte. 0 Sieg in einer Saison 16 Niederlagen. Das erste Team, das hat es noch nie gegeben. Sie sind das erste gewesen.
Eben, meine, die haben so Sachen müssen erfahren und jetzt sind sie im NFC Championship Game gegen 49ers, das ist der Halbfinale. Wenn sie da noch dressieren sollten, würden sie Super Bowl kommen. Und das finde ich halt einfach cool. Mhm. Sie kommen nicht nur in die Playoffs, sondern sie gewinnen sogar zuerst gegen die Rams, dann gegen Buccaneers und jetzt sind sie unter den besten vier Teams. Und da muss ich sagen, das ist ein bisschen eine Underdog-Story. Und das mag ich denen gönnen. Ich weiss, wie das ist, wenn man Football-Fan ist und einfach das Team weniger erfolgreich ist. Ich weiss, es ist.
Ja, ich fühle mit. Ich fühle mit mir. Die letzte Meisterschaft von den Pistons war 2004.
Okay.
Gut so. Nuller Jahre, ja?
Gut so, ja.
Gell, Griechenland, Europameister im Fußball.
Stimmt.
Genau. Was für ein Sportjahr.
Genau. 14.02. 04 Maribor, das ist schon, dort ist es abgegangen, der Töff. Töff hockt es aber uns.
Wer hat in Griechenland in Athen, wer hat in Griechenland einen Olympiasieg für die Schweiz geholt? 2004. Irgendjemand wird wohl einen geholt haben.
Ja.
Da haben wir keine Goldmedaille geholt.
Das war der Fußballer Moldovan. Ja,
also Holland hat doch das jüngste Torschütze, oder?
Ah ja, der EM, ja, EM, natürlich.
Ja, gegen Frankreich. Ja,
oder immer noch die jüngste Torschütze.
Ja, gegen Frankreich. Wichtiger Eis verloren. Genau. Cool Abend war, erzähl es nicht mehr. ja, jetzt gehen wir gleich noch schnell. Wir haben ja noch...
Negatives.
Etwas Negatives, genau. Das Eigengoal von der Woche. Ja. Sonst gehen wir gleich weiter zum Omar.
Das Eigengoal von der Woche, von den letzten paar Wochen, von den letzten zwei Monaten gefühlt, sind meine Jacksonville Jaguars, die von einem 8-3, also 8 Sieg, 3 Niederlagen, zu einem blamablen Saisonende von 9-8. Also man hat nur noch ein Spiel gewonnen. Man ist 3 Stunden lang Nummer 1 Seed von der Conference. Das, wo Baltimore Ravens jetzt gewesen sind. Ja, katastrophale Woche, katastrophal gespielt. Man hat gemerkt, dass man keine Tiefe hat. Offensive Coordinator ist scheinbar nicht der Richtige, aber der Trainer hebt da ihm fest. Das ist mein Eigenwohl vom Monat eigentlich.
Ist noch, ich wollte jetzt nicht viel Salz in die Wunde streuen, aber es hat schon im letzten Spieltag hat schon nur in den eigenen Händen gehabt. Das Spiel cool, Match,
du hast gemerkt, dass das Mindset nicht mehr das Richtige war. Du hast gesehen, dass sie, obwohl sie eine Woche vorher gut gespielt haben und gewonnen haben, dass viel zu viel Angst rum war. Trevor Lawrence, der QB, der Quarterback, der ist unsicher gewesen. Der hat unsichere Würfe gespielt. Man hat zu wenig getraut, also es war viel zu passiv und es hat einfach alles, das ganze Kartenhaus ist eigentlich zusammengebrochen. Man hat sich auf dieser Siegesserie, man ist irgendwie rausgehauen und dann hat nicht mehr den Tritt gefunden. Mhm. Es war genau die umgekehrte Saison von letztem Jahr, wo man gefühlt 3-8 war und nachher dann noch alles in die Playoffs gekommen ist, nachher 27-0 aufgeholt hat.
Das ist schade, das war ein Debakel gewesen und ja, also da kann man nichts schön reden, das ist ja so. Man hat hohe Erwartungen gehabt, man ist gestartet in der Saison als einer von der Top 5 Teams eigentlich.
Habe ich auch gesagt.
Ja, so ist das Leben.
Sehen
so
sich
ist der Sport.
Sie haben sich in die Los Angeles Chargers verwandelt. Ja, so kurz vor den Playoffs, genau, das ist genau. Passiert bei ihnen eigentlich auch immer so. Ja. Genau.
Mein eigenes Goal, das ist mir auch eine Frage. Platzverhältnis in der Super League. Man hat Spiel müssen verschieben. Ist, wird nicht zu früh in der Schweiz geshootet? Wir sind ein kaltes Land. Wir haben doch klimatische Bedingungen, die es halt im Januar Minusgrad hatte, tiefe Minusgrad gegeben, doch.
Ja, kommt etwa mal vor. Also,
kann etwa mal vorkommen.
Für mich gibt es überhaupt keinen Sinn. Und vor allem aus der Verletzungsanfälligkeit her. Das sehe ich jetzt selber bei Baden. Also die muskulären Geschichten, wir haben vor zwei Wochen.
Schnell zur Erwähnung, du bist Physio beim FC Baden, der in der Challenge League spielt, oder?
Genau. Und wir haben eine Kunstrasen, was eigentlich gut ist, aber der ist auch gefroren. Wir haben zum Beispiel gegen GC gespielt, das ist dann abgesagt worden. Ja, weil einfach die Verletzungsanfälligkeit so gross ist und du hast ja keinen Stamm. Also die rutschen dann viel mehr und die Muskulatur muss viel mehr heben und arbeiten. Und ja, du hast reihenweise dann Leute, die muskuläre Probleme bekommen, dann ist es auch viel zu kalt. Also ich kann gar nicht mit dem anfangen.
Wieso spielen wir nicht irgendwie durch den Sommer?
Ja. Oder Superliga ist, oder wieso machen wir halt nicht mehr gute englische mehr Woche? Mehr
Woche, ja. Dann hast du Leute, die auch spielen, dann hast du noch den Göppi.
Ist natürlich auch schwieriger, dann, aber ja. Die Schweizer Liga ist ja gleich eine von den frühesten, die anfängt und das letzte zu auf. Also irgendetwas stimmt ja da nicht. Also irgendetwas ist komisch.
Ja, also, ist ja da gefühlt etwa 7-mal gegeneinander.
Das ist ja. Ja, dann willst du jetzt Kitzbühel schauen oder Fußball. Also, sorry.
Ja, genau.
Ja.
Die Hockey hättest du ja noch in den, so den kalten Wintermonaten, wo du mal schauen dürftest.
Ja, aber mal so Gedanken gewesen, einfach um drum. Ja. Ja, das ist so mein Eigengoal. Oder die Frage, ob es ein Eigengoal ist, aber ich glaube es ja.
Dann übernehme ich gerade mit Verletzungen, gerade jetzt so mal im Skisport, wo es schon auffallend war. Villova, Kilde,
Pentiro,
Schwarz, Kohler, Mike Winsauer, kennen Sie den?
Küsch.
Nicht? Mike Winsauer. Das ist ein Eishockey-Spieler. Nein, es ist ein Fußballtrainer, der will Eishockey spielen und dann
schließt
den
Beibruch. Oh, ja, stimmt.
Ah ja, genau, um FC Baden, oder?
Trainingsweekend, ja, das ist...
Was, wie ist das gegangen?
Trainingsweekend, Disziplin Eishockey, erste Disziplin. Trainingsweekend, in dem Sinn Teambuilding, nicht Fußball in Davos. Und Eishockey war Disziplin gewesen, und der Trainer hat den Schlüsselbein gebrochen. Und man könnte jetzt noch sagen, zum Glück ist der Trainer gewesen, nicht der Spieler. Aber ja, so kleine Anekdote am Rande. Tote, ja.
Ja. Gute Besserung an dieser Stelle.
Ja.
Gute Besserung, Mike. Genau. Ich bleibe beim Fußball. Also ja, man kann diskutieren, ob das noch Fußball ist. Aber Jordan Henderson ist ja die Wüste gewechselt auf Saudi-Arabien, hat umgerechnet einen Vertrag unterschrieben, der 47 Millionen Dollar pro Jahr garantiert. Also kann man zwei Jahre arbeiten und dann hätte ich dann aufgehört, Fußball spielen. Innerhalb hat er dann gemerkt, es ist gleich nicht so toll, wenn man meint. Dort, vielleicht haben wir die Sachen ein bisschen vermissen, die er in England hat. Der Lebensstandard vielleicht auch, weiß auch nicht, Trägen oder was auch immer.
Oh, ich habe noch Familie.
Ja, vielleicht Familie auch noch, genau, wo nicht mitgegangen ist. Also, mit anderen Worten, war er am Lätschen. Wirklich am Brüllen, ein armer Sieg. Ich habe es nicht gewusst. Nein, man weiß es nicht. Ja. Ich meine, mache ich auch, wenn ich gehe arbeiten, ich schaue ja nicht, dass es ein Arbeitgeber ist. Und vor allem, wenn ich jetzt in ein anderes Land ziehe, ich schaue nicht, dass es für ein Land es ist. Ja, weil, das kann man ja nicht wissen. Das ist ja. Ja, wir sind im Jahr 2024. Weiss ich, was in dem Land da, wie heisst das, Deutschland? Weiss ich nicht, was für eine Sprache. Weiss ich das wissen? Genau, sie haben zum Glück keine Agenten, die das auch nicht wissen. Also, niemand weiss etwas.
Es geht einfach um
Kohle. Hauptsache, du hast viel Geld verdienen. Ja. Du hast noch wie eine kleine, Hure, Entschuldigung, Bitch, brüllen.
Ich sage, fallen?
Genau, ich sage, wenn ihr wollt, geht, kein Problem. Söldnertum ist okay, voll okay. Ich habe kein Problem, wenn die gehen. Geld abkassiert, ist ihr das Recht, könnt das machen. Aber bitte hört auf, lätschen, wenn ihr das macht. Wenn ihr lätschen müsst, dann daheim lätschen. Ich will das nicht hören. Und was macht er? Er ist jetzt auf Ajax verreist. Jetzt in der Wintertransferpause. Ja. Jetzt spielt er bei Ajax. Ich, schlimmer als ein kleines Kind. Und das, das regt mich halt ein bisschen auf.
Ja, die Thematik Wüsten und Fußball wird nie senden.
Genau,
aber es wird immer mehr. Brühlen
wird auch nie senden.
Ja, genau. Es wird immer. Brühlen tut man am Güdelzeinstieg.
Ja. Nein, genau. Nein, ich finde einfach, hört auf Brühlen, wirklich. Wenn ihr so viel Geld verdient, hört auf Brühlen. Da sterben die irgendwie alle zwei Sekunden sterben die Kinder, weil sie nichts zu fressen haben. Und die Brühlen verdienen 47 Millionen. Da muss ich. Das ist einfach, finde ich, ein Hohn gegenüber der normalen Bevölkerung und auch der Bevölkerung, die gar nichts hat. Wirklich. Das finde ich ein schade.
Das stimmt, ja.
Mürg vor Präsident.
Ja.
Ja, du.
Das ist. Woche. Genau.
Da hätten wir den zweiten Lauf auch fertig. Ja.
Was hat es gegeben? Zeit? Also, den zweiten Lauf sind wir Bestzeit.
Was haben wir noch, haben wir einen Ausblick?
Ja, wir können schon einen Ausblick machen. Ja,
aber zuerst mal Zeit.
Ja.
Wir sind jetzt da bei 1-0-0. Ich glaube, das ist noch
okay. Ja, das ist die Bestzeit.
Ja, Bestzeit. Seit langem wieder mal Bestzeit. Ja. Aber nur, wenn wir zwei Läufe machen.
Ja,
genau.
Und ich zähle nicht, also die werden von 0, die werden nicht innen zusammengerechnet, wie jetzt sonst der erste und zweite. Wir wissen schon wie.
Ausblick, was läuft jetzt? Der Super Bowl kommt im Februar.
Super Bowl kommt, genau. Interessiert mich wahrscheinlich wieder nicht.
Conference Finals.
Conference Finals, ja, genau. Championship Game. Ja.
Mhm. Fußball hat angefangen überall.
Fußball hat angefangen.
Ja, genau. Gut. Also, ganz, ganz ein wichtiger Wettkampf findet am Samstag statt, hier am Schulhaushändler. Das Preisnüssle.
Das Preisnüssle. Oh,
ja. Genau.
Das ist in dem Fall schon durch, wenn die Folge rauskommt.
Mhm. Ja, dann hat in dem Fall der Präsident gewonnen von der Schweizer Nüssle.
Wieder mal.
Oder ja, gut, Zybach in dem Fall nicht. Ja,
Zybach findet. Aber wo ist da hinten? Zybach ist es, gell?
Ja.
Gut, ja, dann ist der Sieg noch nicht so garantiert.
Ja, das ist nicht, das ist echt.
Ja, aber was kommt noch? Wenn wir schon verraten, über wer wir als nächstes, die nächste Folge, wir haben wieder einen Gast.
Wir haben auch einen Gast, ja. EHC 7 Spieler.
Ja.
Die dann jetzt auch, jetzt kommt gleich die heiße Phase, Playoffs, fangen jetzt den Ball da. Der Fili Fessler haben wir. Der macht einfach alles. Ist auch beim EHC 7 auch noch dabei.
Ja, ein paar Matches habe ich fängt betreut. Jetzt nächstes Mittwoch bin ich auch dabei im Match.
Es sind nur noch 5 Spiele.
Es sind nur noch 5 Spiele, vor allem 3 jetzt gerade, oder?
Mhm. 2. Und am Eschele Mittwoch, ist, glaub, ist das der Letzte? Der Eschele Mittwoch habe ich auch noch. Ich glaube, das ist der Letzte.
Ja. 14.2.
Valentinstag. Oh!
Der Kreis. Das ist heute der Erfolg,
hey. Und noch etwas. Am Valentinstag vor 20 Jahren.
Ei,
ja. Ha?
Oh ja, verreckt.
Ja.
Okay.
Ja. Wenn das nicht kein gutes Omen ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
Gaspreisnüssel am Samstag.
Du sollst einfach alles machen. Ja, es ist eine richtig schöne Zeit wieder für Sportfans. Jetzt wieder. Also jetzt sind wir noch mehr. Eben mit Fußball wieder. Mit coolen Skirennen gehabt.
Aber es kommen noch coole Skirennen.
Kommen
noch,
ja. So die Ikonen sind durch.
Handball-WM wird noch. Ist Halbfinal. Jetzt auch schon gleich. Oder schon durch wahrscheinlich, wenn wir die Folge ausstrahlen.
Was hat Angola gegen Burkina Faso gemacht?
Ja, Afrika Cup ist auch noch.
Afrika Cup.
Genau, Elfenbeinküste können dort rausgehen. Die sind der Host, sie organisieren. Hat natürlich extreme Schlappen.
Oh ja.
Sie sind jetzt dritt und dann kommen die besten 3, 4 dritte weiter. Und ich glaube, es sind nicht alle Gruppen gespielt.
Ja.
Asienmeisterschaft.
Asienmeisterschaft. Genau.
Wolltest du noch erzählen, wer dort gerade gegen wer spielt?
Also heute sind, sehe ich gerade Iran gegen Vereinigte Arabische Emirate, Hongkong gegen Palästina, Australien, Usbekistan, Syrien gegen Indien.
Absolute Fußballklassiker.
Ja, das sind wie so Schweiz gegen Ungarn von der
Aserbaidschan.
Ja gut, hey, an der Stelle.
Leider verlieren sie dann noch zwischen 1-0 Schmarrn.
Auf Ringer.
Danke dir, Fide. Das war
Schuldlage, glaube ich.
Ja.
Danke dir, dass du dir zweimal Zeit genommen hast.
Oder einfach schon zum dritten Mal.
Jetzt. Oder zum dritten Mal sozusagen, ja.
Ich kann es danken.
Genau, herzlichen Dank. Also, wir hätten können stundenweise noch weiter hocken. Meine zwei
wir
Kollegen.
Sind, wir sind eine Woche hier gehockt, das ist schon vergessen.
Stunden, Woche, weißt du, Raum und Zeit hat dann keine Bedeutung mehr in diesem Raum. Eben kein Raum in dem
fünften Dimension.
Genau. Es ist einfach schön mit euch. Ihr seht, ich vergesse alles. Und das ist einfach das, ist das grösste Kompliment, das der Fide heute gesagt hat. wenn man rundum nichts mehr gespürt, nichts mehr wahrnimmt, dann weiss man, man ist wirklich so. Dann siehst du, ich habe schon den Laptop mal betätscht, hat er auch nicht mehr gemerkt. Das stimmt, das ist mit dem Flow, genau. Und das definitiv, wir vier Teufelskerlis.
Danke euch, ich kann es danken.
Dann packen wir zusammen, wir geben das alles in unserem Service mal, der soll uns da zu der nächsten Piste bringen.
Ja.
Und dann sehen wir sich wieder im Starthäuschen.
Ja.
Genau, danke für mal.
Danke.
Danke. Ja, liket und folgt uns. Wir sind auf Instagram. Gehört ihr uns auf Spotify, auf Deezer, auf Apple Podcasts, auf Podigy und noch weitere Plattformen. Swipet uns bei Tinder nach rechts. Erzählt euch eine Affäre von uns.
Auf jeden Fall, macht's gut.
Also,
tschüss, wir haben
uns. Ciao.
Tschüss.